Lebensgefährliche Entscheidung. In Cottbus attackiert ein Lehrer einen syrischen Schüler. In Berlin rückt jetzt sogar die Polizeipräsidentin von der Einzelfallrhetorik ab. Und Joanne K. Rowling schreibt wieder Bullshit ins Internet. Der Wochenrückblick aus feministischer Perspektive. Montag, 11. März. Am Montag letzte Woche wurde ein 31-jähriger US-Amerikaner vom Landgericht Compton zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hat im vergangenen Juni in der Nähe von Schloss Neuschwanstein die 21-jährige Eva Liu vergewaltigt und ermordet. Der Mann versuchte außerdem, ihre 22-jährige Freundin Kelsey Chang zu ermorden. Beide Opfer waren College-Studentinnen aus Illinois und genau wie der Täter als Touristinnen in der Nähe des Schlosses unterwegs, als der Mann sie unter einem Vorwand von dem Hauptweg weglockte. Er stieß daraufhin Kelsey Chang in eine Schlucht. Sie überlebte den etwa 50 Meter tiefen Sturz. Eva Liu würgte er bis zur Bewusstlosigkeit, vergewaltigte sie und warf sie anschließend ebenfalls in die Tiefe. Die Opfer habe er zufällig ausgewählt, heißt es beim Bayerischen Rundfunk, doch internationale Medien berichten davon, dass beim Täter pornografische Gewaltvideos und Missbrauchsdarstellungen an Kindern gefunden wurden. Er soll ostasiatische Frauen fetischisiert und sich selbst bei der Vergewaltigung gefilmt haben. Dieser sexualisierende Blick auf asiatisch gelesene Frauen, vor allem von weißen Männern, habe eine lange Geschichte, die unter anderem von Kolonialismus, Kriegen, Migration und der Etablierung des Massensextourismus geprägt worden sei, schrieb die Journalistin Mintu Tran 2021 in der Süddeutschen Zeitung. Manifestiert in der weißen Wahrnehmung habe sich dieses Narrativ vor allem durch die Beteiligung der USA an mehreren Kriegen in Asien. Die Journalistin macht deutlich, dass das kein US-exklusives Problem ist, sondern auch in Deutschland weit verbreitet. Der Unterschied sei, dass diese Stereotype in den USA von Feministinnen und asiatischen Frauen schon lange problematisiert und kritisiert würden, während hier in Deutschland dafür noch wenig Bewusstsein herrsche. Rassismus, den asiatisch gelesene Personen erleben, wird häufig kleingeredet oder gar abgetan. Asiatinnen wären fleißig, gut in der Schule, die Frauen hübsch, die Männer machten kaum Probleme, ansonsten ruhig, unsichtbar, eine sogenannte Vorzeigeminderheit. Das Problem dabei, laut Mintu Tran, Rassismus mündet in Gewalt. Und dadurch, dass Rassismus gegen asiatische Communities wenig ernst genommen werde, sei auch rassistische Gewalt, die Menschen aus diesen Communities erleben, unsichtbar gemacht worden. Dienstag, 12. März. Das Bundesinnenministerium hat den Bericht einer unabhängigen ExpertInnenkommission zur Verbreitung von antimuslimischem Rassismus in Deutschland zurückgezogen. Die Untersuchung, die nach dem rassistischen Anschlag in Hanau 2020 durchgeführt wurde, zeigt unter anderem auf, dass etwa jeder Zweite in Deutschland muslimfeindlichen Aussagen zustimmt. Dabei komme es zu Überschneidungen von verschiedenen Vorbehalten und Abwertungen, weil MuslimInnen zum einen als besonders fremde ZuwanderInnen wahrgenommen würden und zum anderen als Angehörige einer angeblich rückständigen Religion. Die Kommission empfiehlt unter anderem, Muslimfeindlichkeit und Rassismus stärker zusammenzudenken. Muslimfeindlichkeit resultiere nicht allein aus Vorurteilen gegenüber dem Islam, sondern speise sich auch aus rassistischen Motiven. Der Bericht plädiert für dringend erforderliche, konsequente Bekämpfung von Muslimfeindlichkeit, alternativ antimuslimischem Rassismus, auf allen staatlichen und gesellschaftlichen Ebenen und gibt dafür insgesamt 20 Handlungsempfehlungen. Nun ja, die sind jetzt archiviert, der Bericht ist nicht mehr abrufbar. Nancy Faeser, die im Vorwort noch schrieb, es gelte nun, sich ernsthaft mit den Empfehlungen des vorliegenden Berichts auseinanderzusetzen und entschlossen gegen Muslimfeindlichkeit vorzugehen, will das Dokument nicht mehr verbreiten. Es bleibe offline und verbliebene Druckexemplare würden entsorgt. Der Grund dafür? Der häufig mit rassistischen Provokationen auftretende Publizist Henrik M. Broder und die selbsternannte Islamismus-Expertin Sigrid Herrmann von der SPD hatten gegen ihre Erwähnung im Bericht geklagt. Broder bekam in Teilen recht. Im Bericht wird Broders Blog Die Achse des Guten als rechtskonservativ und islamfeindlich bezeichnet. Mehr nicht. Ulla hat alle Stellen gelesen, in denen Broder erwähnt oder zitiert wird. Ulla hat den Bericht auch rechtzeitig noch heruntergeladen. Meldet euch gerne bei Ulla über Instagram, Hase im Pfeffer, oder über die Mailadresse ulla@feminismus.de mit Doppel-S am Ende, wenn ihr das PDF haben wollt. Auch am Dienstag letzter Woche. Recherchen des Bayerischen Rundfunks zeigen, dass mehr als 100 MitarbeiterInnen der AfD-Fraktion im Bundestag in Organisationen aktiv sind, die von deutschen Verfassungsschutzämtern als rechtsextrem eingestuft werden. Deutschland stellt der AfD-Fraktion jedes Jahr mehr als 30 Millionen Euro für Personal zur Verfügung. Ich lehne mich nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, dass der aktive Rechtsextremismus in Deutschland direkt aus Steuermitteln finanziert wird. Mittwoch, 13. März. Am vergangenen Mittwoch wurden Vorwürfe gegen einen Lehrer aus Cottbus öffentlich. Der Mann soll im letzten Herbst einen syrischen Jungen in der Klasse zunächst mit der Hand in den Nacken geschlagen und anschließend mit dem Knie einen Tisch gegen den Brustkorb des Schülers gedrückt haben. Der Vater des Betroffenen sagt, sein Sohn habe große Schmerzen gehabt und zu weinen begonnen. Danach habe der Lehrer gemeint, er solle still sein und aufhören zu weinen. Im Krankenhaus wurde laut RBB ein schmerzhaftes Halswirbelsäulenschleudertrauma, schmerzbedingte Bewegungseinschränkung und eine Prellung des Brustkorbs diagnostiziert. Das Kind musste 3 Tage im Krankenhaus bleiben. Der Vater erstattete Anzeige gegen den Lehrer. Die Schulleitung hatte noch versucht, ihn davon abzubringen. Sie wollten sich mit ihm treffen, damit er keine Anzeige gegen den Lehrer stelle und um das Ganze gütlich zu regeln, erzählt Abdullah A. dem RBB. Gegen den Lehrer liegen bereits 2 weitere Anzeigen vor. So soll er einem tschetschenischen Schüler in den Rücken getreten haben. Dessen Mutter sagt, sie sei von der Schulleitung nicht ernst genommen worden. Donnerstag, 14. März. Ein Security-Mitarbeiter einer Nürnberger Flüchtlingsunterkunft wurde wegen sexualisierter Gewalt in 67 Fällen zu 10 Jahren Haft verurteilt. Der 54-Jährige vergewaltigte mindestens 2 Frauen in Keller- und Büroräumen der Unterkunft über einen Zeitraum von 3 Jahren nahezu wöchentlich, teilweise mehrmals die Woche. Er nutzte seine Machtposition aus und drohte den Frauen, dass er dafür sorgen würde, dass ihnen die Kinder weggenommen würden. Gerade die Frauen, die durch vom deutschen Staat geführte Kriege in aller Welt, Preisexplosionen und zu hohe Mieten, in Flucht, Obdachlosigkeit und psychische Erkrankung getrieben worden seien, hätten dann in den staatlichen Einrichtungen keine Verbesserung ihrer Lage erlebt, sondern eine Kontinuität der Gewalt, die sie ihr Leben lang erfahren haben, schreibt Elodie Fischer in einem Kommentar, der am Donnerstag auf Perspektive Online veröffentlicht wurde. Sie macht auf die Tatsache aufmerksam, dass die Existenz von Massenunterkünften selbst bereits gewaltvoll ist. Zwar seien einzelne Gerichtsurteile im Sinne der Betroffenen zu begrüßen, wie die Verurteilung des Security-Mitarbeiters der geflüchteten Unterkunft, doch das schiere Ausmaß der sexualisierten Gewalt, der Frauen und andere Schutzsuchende in staatlichen Unterkünften ausgesetzt sind, scheine dadurch nicht eingedämmt werden zu können. In Berlin-Tegel ist am Dienstag eine Leichtbauhalle, in der 300 Menschen untergebracht waren, abgebrannt. Zum Glück gab es keine Schwerverletzten. Insgesamt leben auf dem Gelände der Massenunterkunft derzeit 4.200 Menschen. Immer wieder hätte die Organisation in der Vergangenheit gewarnt, dass das Zusammenfärchen so vieler Menschen in prekären Unterkünften höchst gefährlich sei, erklärte Tarek Alaus, flüchtlingspolitischer Sprecher von Pro Asyl. Emily Barnickel vom Flüchtlingsrat Berlin ergänzt, sehr häufig habe der Rat den Berliner Senat gemahnt, dass Tegel kein Ort für geflüchtete Menschen sei. Außerdem fordert die Organisation, dass der Senat endlich den Zugang zu privatem Wohnen erleichtern und den sozialen Wohnungsbau viel stärker fördern solle, statt immer weiter auf Massenunterbringung zu setzen. Freitag, 15. März. Wir mussten irgendwann erkennen, von Einzelfällen kann man nicht mehr sprechen, davon sind es einfach zu viele. Das ist ein bemerkenswerter Satz einer Polizeipräsidentin im Hinblick auf rechtsextreme Cops. Gesagt hat ihn Barbara Slowik, Chefin der rund 27.000 PolizistInnen in Berlin, am Freitag vor dem Ausschuss, der die Versäumnisse der Polizei bei der Aufklärung einer rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln untersucht. Dass Slowik von der lange bemühten Einzelfallrhetorik jetzt abrückt, bedeutet aber nicht, dass sie begriffen hat, wie massiv das Polizeiproblem ist. Es heißt nur, dass sie die unzähligen Rechtsextremen im Staatsdienst nicht mehr einfach wegreden kann. Keine Einzelfälle, aber auch keine Netzwerke oder Strukturen, laut Slowik. Ihr Vorgänger im Amt, Klaus Kant, erinnert sich angeblich an fast gar nichts mehr. Der Untersuchungsausschuss setzt seine Arbeit fort. Als nächstes wird er sich die Morde an Burak Bektaş und Luke Holland vornehmen, die beide in Neukölln möglicherweise vom selben rechtsextremen Täter erschossen wurden. Ermittelt hatte in beiden Fällen der Polizist Alexander H., gegen den derzeit intern ermittelt wird, weil er hunderte rechtsextremistische Fälle einfach nicht bearbeitet haben soll. Samstag, 16. März. Es gibt Meldungen, die bekommt die große Mehrheit der Bevölkerung nicht mal mit, obwohl sie für einen kleinen Teil der Bevölkerung eine unfassbare Katastrophe bedeuten. Die schriftliche Urteilsbegründung des Bundessozialgerichts zum Verfahren B1KR1622R ist so ein Fall. Denn diese verhindert zukünftig die Kostenübernahme für geschlechtsangleichende Operationen für Transpersonen durch die Krankenkassen. Eine lebensgefährliche Entscheidung nennt das die Deutsche Gesellschaft für Transidentität, kurz DGTI, in einer Stellungnahme, die am Samstag veröffentlicht wurde. Das Gericht urteilte, dass ein Anspruch auf Kostenerstattung erst dann bestehe, wenn der gemeinsame Bundesausschuss eine entsprechende Empfehlung abgegeben hätte. Für die DGTI und andere Interessenvertretungen von trans- und nichtbinären Personen setzt dieses Urteil die Fremdbestimmung von Transpersonen fort. Der gemeinsame Bundesausschuss ist ein Gremium, in dem weder betroffene PatientInnen noch MedizinerInnen mit entsprechender Expertise sitzen. Die DGTI fordert daher die Bundesregierung auf, der Koalitionsvereinbarung entsprechend die Leistungen für geschlechtsangleichende Maßnahmen im SGB V zu verankern und bis dahin eine Übergangsregelung zu treffen, die die lebenswichtige Gesundheitsversorgung sichert. Die Veröffentlichung der schriftlichen Urteilsbegründung des Bundessozialgerichts war letzte Woche nicht der einzige Nackenschlag für Transpersonen. Am Dienstag meldete der National Health Service in Großbritannien, dass die Ausgabe von Pubertätsblockern an Transjugendliche gestoppt werde, bis neue Studien dazu abgeschlossen seien. Diese Entscheidung sorgt bei konservativen TransfeindInnen für Genugtuung, bei den betroffenen Jugendlichen und ihren Familien jedoch für Entsetzen. Stonewall, eine der wichtigsten Organisationen für LGBTQIA-Rechte in Großbritannien, ist besorgt über die Entwicklung. Alle jungen Transmenschen verdienen Zugang zu einer qualitativ hochwertigen und rechtzeitigen Gesundheitsversorgung. Für einige kommt ein wichtiger Teil dieser Versorgung in Form von Pubertätsblockern, einer reversiblen Behandlung, die den Beginn der Pubertät verzögert und von erfahrenen EndokrinologInnen verschrieben wird, was den jungen Menschen zusätzliche Zeit gibt, sich über die weiteren Schritte Gedanken zu machen, erklärte Stonewall gegenüber dem Guardian. Eine der treibenden Kräfte gegen die Würde und medizinische Versorgung von Transjugendlichen in Großbritannien ist die Harry Potter-Autorin Joan K. Rowling, die letzte Woche in die Liga der Leugnerinnen von NS-Verbrechen aufgestiegen ist, als sie behauptete, Transmenschen hätten unter der nationalsozialistischen Herrschaft keine Verfolgung erfahren. Wer das auch glaubt, dem empfehle ich jetzt ganz schnell Liddy Bancroft, 1908 bis 1943, zu googeln und etwas über die Plünderung und Zerstörung des Instituts für Sexualwissenschaft 1933 zu lesen. Sonntag, 17. März. Wir können nicht zusehen, wie Palästinenser den Hungertod riskieren, sagte Olaf Scholz am Sonntag nach einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Und besser kann man die deutsche Haltung zur Situation in Nahost nicht zusammenfassen. Jetzt sind die PalästinenserInnen also auch noch selbst schuld, wenn sie verhungern, den Hungertod riskieren? Ist ja nicht so, dass eine Kriegspartei aktiv dafür sorgt, dass die Menschen keinen Zugang zu Lebensmitteln haben. Obwohl Israel vom Internationalen Gerichtshof rechtsverbindlich angewiesen worden sei, die Bereitstellung humanitärer Hilfe vollumfänglich zu ermöglichen, werde die Überfahrt von Hilfskonvois seit Wochen massiv behindert, erklärte Medico International die aktuelle Situation. Eine Untersuchung der London School of Hygiene and Tropical Medicine, Health and Humanitarian Crisis Center und des Johns Hopkins Center for Humanitarian Health hat in verschiedenen Szenarios die Entwicklung der humanitären Katastrophe berechnet und kommt selbst im Falle eines sofortigen Waffenstillstands zu dem Ergebnis, dass im Gazastreifen aufgrund von Mangelernährung, Hygienesituation und Gesundheitsversorgung innerhalb des nächsten halben Jahres 6.550 Menschen sterben werden. Laut UNICEF sind im Norden des Gazastreifens 31% der Kinder unter 2 Jahren akut mangelernährt, eine Verdopplung der Zahl seit Januar. Die Geschwindigkeit, mit der sich diese katastrophale Hungerkrise bei Kindern im Gazastreifen entwickelt habe, sei schockierend, insbesondere da die dringend benötigte Hilfe nur ein paar Kilometer entfernt bereitstehe, sagte UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell. Ja, was riskieren die Palästinenser auch den Hungertod, fragt Scholz und beißt in eine Currywurst.